Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer und das denkt sich auch der Bernd Schwilgerer, der ist mit dabei.
Guten Tag, Herr Fetzer.
Wir haben unseren täglichen Podcast 10 Minuten Eishockey, den ihr natürlich alle hören könnt. steady.de/bissl hockey. Supportet uns da gerne. Jeden Tag an den Wochentagen einen Podcast und dazu am Wochenende immer einen schönen langen Text, die Best of Seven. Aber alles können wir da auch nicht aufarbeiten, was so aufläuft. Und ja, jetzt gibt's auf jeden Fall drei Themen, über die wir noch mal ein bisschen genauer sprechen wollten in diesem Podcast. Und deswegen ja, nehmen wir uns die Zeit und sprechen über die NHL Trade Deadline, über das Interview von Christian Künast nochmal bei Magenta Sport, so ein bisschen zumindest. Und dann stehen ja auch die Paralympics an und Deutschland ist zum ersten Mal seit 20 Jahren da wieder mit dabei und spielt Para-Hockey in Mailand. Ich würde sagen, erster Punkt, NHL Trade Deadline, Bernd. Das ja. Reißt uns vom Hocker wie jedes Jahr.
Ja, eigentlich ja schon. Ne? Also heute ist sie ja, also um 3 Uhr Ortszeit im Osten, bei uns also 9 Uhr abends. Bis dahin kann getradet werden. Und ich finde ja schon, das ist immer einer der größten Tage so der NHL-Saison. Die letzte Möglichkeit für die Teams vor den Playoffs nochmal etwas zu machen, sei es nochmal neue Spieler zu holen, weil man denkt, man könnte was reißen, sei es was abzugeben, weil man Angst hat, dass ein Spieler vielleicht sonst im Sommer ohne Gegenwert abhaut, deren Vertrag ausläuft. Und eigentlich geht es in der Regel ja auch um diese Spieler, die halt noch ein paar Wochen, Monate Vertrag haben und man denkt sich, komm, die bleiben eh nicht und ich kann eh nichts mehr reißen in der Saison, also gebe ich da lieber nochmal was ab. Wobei es natürlich nicht nur um diese Spieler geht, es geht auch um welche, die man irgendwie loswerden will, wenn man seine Ziele schon nicht mehr wirklich erreichen kann. Allerdings muss man sagen, dieses Jahr schon ein bisschen mau der Jahrgang, oder?
Ja, es geht ja zusätzlich auch noch darum, um die Perspektive der Teams, ne? Kann ich noch was erreichen oder nicht? Und das ist in diesem Jahr einfach sehr, sehr schwierig, das einzuschätzen. Bin ich da schon raus aus dem Playoff-Rennen, bin ich noch drin? Und das ist immer die Frage. Ja? Stellst du dich jetzt für diese Saison noch auf, für das Playoff-Rennen? Schaust du, dass du den Kader noch verbesserst? Holst du dir die sogenannten Rentals, also das sind eben die Spieler, deren Verträge auslaufen, die vielleicht einmal für ein paar Monate jetzt eben noch kommen, weil du wirklich sagst, du kannst richtig was reißen. Schaust du schon auf die nächste Saison, schaust du die nächsten 5 Jahre, das ist schwierig, aber ich bin bei dir. Also die ganz großen Namen, die fehlen. Und man muss sagen, mit einer der größten Trades wahrscheinlich jetzt schon, ist ja jetzt schon passiert, weil John Carlson gewechselt ist von den Washington Capitals zu den Anaheim Ducks. Also recht viel größer, glaube ich, werden die Namen nicht mehr werden.
Ja, und man muss natürlich auch sagen, dass 2 ganz große Trades schon in der Saison passiert sind. Ne? Quinn Hughes halt von Vancouver nach Minnesota und Artemi Panarin von New York nach Los Angeles. Das wären natürlich auch potenzielle Leute gewesen für die Deadline. Die sind jetzt schon vorher gewechselt, die fehlen dann jetzt natürlich. Aber wenn wir uns so die Listen angucken, die gerade in nordamerikanischen Medien dann immer so veröffentlicht werden, so das sind die Top 10 Leute, die jetzt irgendwie so wechseln könnten. Auf der Nummer 1 ist Robert Thomas. Also nicht, dass das ein schlechter Spieler sei. Im Gegenteil, ne? Also das ist wirklich ein guter Mann. Aber das ist ja jetzt kein Topmann. Der steht aktuell bei 13 Toren. 24 Vorlagen und das heißt, er ist mit 37 Punkten auf Platz 136 der NHL-Scorerliste. Und wenn das der größte Name ist, könnt ihr ungefähr abschätzen, wie diese Deadline dieses Jahr aussehen wird.
Ja, wobei er immer wieder genannt wird als einer, der noch weiteres Potenzial hat. Und du musst ja immer auch sagen, musst auch
sogar
sagen.
Defensiv stark, ne?
Genau. Keine Frage. Und wie spielt er halt auch in einem besseren Team? Also das ist halt immer die Frage, klar, das sind die aktuellen Zahlen, aber wenn er bessere Leute um sich rum hat oder vielleicht auch eine andere Rolle hat, ne, in einem besseren Team, vielleicht dann nicht mehr ganz so weit oben spielt im Lineup, vielleicht kann er dann doch einfach auch ein bisschen mehr Value bringen. Und das Gleiche gilt, denke ich, auch für viele andere, die da auf der Liste stehen, oder?
Ja, also ich habe jetzt mal von The Athletic mal die Top-10-Liste genommen. Da ist also Thomas auf 1 und dann haben wir noch Vincent Trocheck, Nazem Kadri, Simon Nemec, überrascht mich ehrlich gesagt. Ne, immerhin ganz hoher Draftpick und auch sehr jung, also dass der aus New Jersey abhauen soll. Okay, New Jersey muss halt auch irgendwas machen, weil da läuft's nicht, aber dass man den dann abgeben könnte. Gut, erstmal, wer weiß, ob es passiert, aber das hat mich trotzdem ein bisschen gewundert. Dann Colton Parayko, zu dem kommen wir gleich nochmal. Ryan O'Reilly, natürlich eigentlich ein großer Name, Stanley Cup-Sieger und alle möglichen Sachen noch mit Kanada gerissen, aber natürlich auch alt geworden. Das gleiche gilt für Steven Stamkos, auch ein ganz großer Name. Beide spielen ja, oder Quatsch, Stamkos spielt ja in Nashville, ist natürlich die Frage, da geht's eigentlich um nichts mehr. Will der nochmal woanders angreifen? Geht's vielleicht sogar zurück zu Tampa? Ne? Wer weiß schon. Und dann haben wir noch Oliver Ekman-Larsson, Justin Falk und Sergei Bobrovsky. Das könnte natürlich auch ein ganz interessanter Name werden, weil dessen Vertrag läuft halt auch aus. Eigentlich natürlich einer der besten Torhüter der NHL-Geschichte, aber die Saison überhaupt nicht gut drauf. Und dann ist die Frage, ist Florida so schlecht, weil er so schlecht ist oder ist er so schlecht, weil Florida so schlecht ist? Und kann er einem anderen Team nochmal helfen, das vielleicht noch einen Torhüter sucht? Ich rufe meine Batman an.
Gibt's da welche? Gibt's Teams, die tatsächlich einen Torwart brauchen?
Ich meine, das wäre natürlich schon witzig, oder? Der hat jetzt 2 Jahre lang dafür gesorgt, dass Edmonton nicht Meister wird. Und jetzt könnte er dafür sorgen, dass Edmonton Meister wird. Die Frage ist natürlich, wollen die den überhaupt? Kann er nochmal richtig hochfahren, weil er auch nicht mehr der Jüngste ist? Ne?
Ja. Und du musst dazu sagen, du übernimmst ja nicht das komplette Gehalt dann, sondern du übernimmst das, wenn du es für die restliche Saison holst, anteilig. Also das, wenn Florida wirklich bereit ist, ihn zu traden und wenn er bereit ist, eben auch getradet zu werden. Das finde ich schon, das ist ein interessanter Name. Natürlich musst du dann auch wieder sagen, knüpft er dann in den Playoffs an die Leistungen an, die er gezeigt hat. Ist schon ein Goalie, der den Ruf hat, in den Playoffs nochmal heiß laufen zu können, nochmal ganz besonders. Also das ist auf jeden Fall ein interessanter Name. Und bei vielen anderen, die du angesprochen hast, ist es halt einfach so, ja, die können in guten Teams einfach eine wichtige Rolle spielen. Zum Beispiel in Trocheck, der natürlich eher für Bullies und Unterzahl dann zuständig war. Hat er ja auch bei den Olympischen Spielen gezeigt. Also ist gut drauf, hat eine Olympia-Goldmedaille gewonnen. Nassim Kadri war schon mal Stanley Cup-Sieger. Natürlich nicht als Nummer 1 Center mit den Colorado Avalanche, sondern einer, der halt dafür Tiefe sorgt. Simon Nemitz, junger Verteidiger, Colton Parayko, auch ein erfahrener Mann, wobei der natürlich nicht im ersten Paar jetzt spielen wird und auch nicht so viel für Offensive sorgt. Ryan O'Reilly kann dritte Reihe Center spielen. Wenn du da einen Slot hast für den Unterzahl und eben wichtige Bullies, da ist der optimal. Steven Stamkos, wenn du einen Spieler hast, der ihm die Dinger serviert in Überzahl, dann macht er seine Buden auch und so weiter und so fort. Aber Colton Parayko hast du schon angesprochen, ist halt auch immer die Frage, bei manchen zumindest, wollen die überhaupt getradet werden?
Genau, und Colton Parayko ist ja sein Leben lang in St. Louis und da auch wirklich sehr verwurzelt, und jetzt gab es aber die Geschichte, dass Buffalo ihn haben wollte, weil er natürlich ein großer, schwerer Mann ist. Klar, jetzt keiner, der den besten Aufbaupass spielt, haben wir auch bei Olympia gesehen, aber trotzdem natürlich ein Mann, der dir weiterhelfen kann, gerade was die Tiefe angeht, gerade was die Härte angeht, was die Erfahrung angeht in den Playoffs. Aber er hat das abgelehnt, weil er hatte keine komplette No-Move-Clause, aber er konnte zumindest einzelne Teams, glaube ich, ausschließen. Und er hat unter anderem Buffalo genommen. Das ist für Buffalo natürlich extrem bitter. Ja, natürlich, die haben seit 150 Jahren die Playoffs nicht erreicht, aber dieses Jahr läuft's ja echt gerade für Buffalo-Verhältnisse richtig gut. Wenn wir auf die Tabelle gucken, die sind insgesamt, die Sabres, im Osten Dritter und in der Atlantic Division Zweiter, haben jetzt schon 11 Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Playoff-Platz. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr wahrscheinlich, dass Buffalo endlich die Playoffs erreicht und dass endlich da was Neues kommt. Und haben ja auch viele junge Spieler und Leute, die sich gut entwickelt haben in den letzten Jahren. Und trotzdem sagt so ein Parayko dann, nee, auf euch habe ich keinen Bock. Also das muss den Leuten in Buffalo, glaube ich, doch auch schon wehtun, oder?
Wobei du halt einfach sagen musst, diese No-Trade- oder No-Movement-Clause, die erarbeitest du dir, die kriegst du halt in den Vertrag, wenn du ein wichtiger Spieler bist. Und dann hast du auch...
Da zahlst du ja quasi auch für, ne? Weil du dann ja ein bisschen weniger Gehalt kriegst wahrscheinlich.
Genau,
ne?
Und dann hast du halt auch die Möglichkeit, die zu ziehen, und es geht ja auch nicht immer nur um sportliche Perspektiven, sondern auch die Frage, wenn ich mal ein gewisses Alter habe und bin irgendwie vielleicht wirklich sesshaft geworden in einer Stadt, habe eine Familie, das muss man, glaube ich, auch alles mit dazu rechnen. Und ob ich mir dann sage, ja, okay, ich habe schon mal einen Stanley Cup gewonnen und ich habe eine Olympia-Silbermedaille jetzt gerade geholt, tue ich mir das nochmal an. Also ich habe da schon auch Verständnis, wobei es natürlich bitter, wenn Buffalo den haben will, und jetzt aktuell läuft es auch und er sagt, nein, aus Buffalo-Sicht ist es natürlich bitter, klar.
Ja, und vor allen Dingen, also bei Colton Parayko muss man so sagen, der ist 32, wie gesagt, sein Leben lang da gespielt, und wie ich gestern in einem Podcast gehört habe, ist seine Frau wohl die Tochter von einem ganz großen Unternehmen da in der Nähe von St. Louis und will deswegen auch nicht weg da, und er halt auch nicht. Ne? Also so wie man es überall hört, ist das eigentlich keine Entscheidung gegen Buffalo, sondern eine für St. Louis. Aber trotzdem ist es natürlich für Buffalo extrem bitter, weil man hat die Möglichkeiten, noch mal ordentlich aufzuladen. Man hat quasi den Trade schon ausgehandelt mit dem Club, aber der Spieler sagt nein. Wobei ich das grundsätzlich gut finde, ne? Weil ich meine, wir sagen immer alle, ja, das ist ja teilweise unmenschlich, wie der Spieler hin und her geschoben werden, ohne Mitspracherecht und sowas. Jetzt hat man ein Mitspracherecht, er besteht dann darauf, bleiben zu können. Eigentlich so aus Arbeitnehmersicht ist das ja eine gute Sache, muss man sagen.
Ne? Du hast zwei große Trades schon angesprochen, Quinn Hughes nach Minnesota von Vancouver und Artemi Panarin von New York nach Los Angeles. Und dann hat es jetzt in den letzten Tagen auch ein paar gegeben. Ich habe einen schon angesprochen mit John Carlson von Washington nach Anaheim. Das würde ich sagen, ist der größte bis jetzt. Er ist auch ein Stanley Cup-Sieger mit John Carlson, vor allem einer, der zu der Zeit eine extrem wichtige Rolle da eingenommen hat, das Powerplay aufgezogen hat und Nummer 1 Offensivverteidiger natürlich auch war.
Und war auch ja ein Kandidat für Olympia, ne? Ist jetzt nicht mitgefahren, aber wäre jetzt keine Riesenüberraschung gewesen, wenn er doch gefahren wäre.
Ja. Und ja, da finde ich schon interessant, was da in Anaheim jetzt passiert. Ne? Also so einen erfahrenen Typen mit dazu jetzt genommen. Eine Mannschaft, die im positiven Sinne wildes Eishockey spielt, also viele Chancen selber hat, aber auch viele hergibt. Ob da vielleicht so ein erfahrener Verteidiger ein bisschen was dran ändern kann und das vielleicht ein bisschen koordinierter machen kann und die dann noch erfolgreicher spielen. Ich meine, Offensivpotenzial haben die Ducks auf jeden Fall. Also auf jeden Fall meinen die, dass da dieses Jahr was geht. Also ist mal die Frage, wie lange geht es natürlich dann in Richtung Stanley Cup, aber zumindest geht was in Richtung Playoffs und dann vielleicht auch in den Playoffs, dass du mal ein, zwei Runden gewinnst. Sonst anders kann ich mir den Trade nicht erklären.
Ja, ich meine, Anaheim ist auch immerhin Zweiter in der Pacific Division vor den Oilers. Da muss man sagen, die Pacific hängt generell dieses Jahr so ein bisschen durch. Also auch Vegas als Tabellenführer hat jetzt nur 72 Punkte. Das sieht in den anderen Gruppen schon deutlich anders aus. Aber ich glaube auch, in Anaheim kann man zumindest sich denken, vielleicht kommen wir ja irgendwie ins Halbfinale, ne? Entschuldigung, ins Conference-Finale und kommen da irgendwie raus, ne, aus der Gruppe. Was gab es denn sonst noch? Connor Garland von Vancouver nach Columbus. Also Vancouver gibt es irgendwie alles ab. Frage, ob Elias Pettersson noch dazugehört. Ne? Der wird ja auch häufiger mal genannt. Taucht jetzt nicht ganz oben in den Listen auf, weil er ja noch einen sehr langen Vertrag hat, der auch sehr teuer ist und natürlich auch nicht entsprechendes Vertrag spielt. Also ob da einer Lust hat, so viel Geld zu investieren für so lange Zeit für einen, der den Vertragsstand jetzt nicht wert ist, warten wir es mal ab. Aber vielleicht kann er ja auch, wie das für andere Leute gilt, dann bei einem neuen Team auch wieder anders spielen. Aber naja gut, Vancouver, da wird alles eingerissen. Man hofft, glaube ich, sehr, dass man Gavin McKenna draften kann. Aber warten wir es ab. Und dann Nicholas Roy oder Roy, ich bin mir nicht so sicher, wie man die Namen dann ausspricht, von Toronto nach Colorado, was auch so ein Zeichen ist, dass in Toronto keiner mehr so wirklich dran glaubt, dass die dieses Jahr was reißen könnten. Und wir hatten schon drüber gesprochen in den 10 Minuten über Colton Dack und Jason Dickinson, die von Chicago nach Edmonton wechseln, entgegenzukommen. Andrew Mangiapane und ein Erstrundenpick für 2027.
Ja, und dann hatten wir auch schon erwähnt in den 10 Minuten Eishockey Mackenzie Weegar von Calgary nach Utah. Im Gegenzug Olli Mette und ein paar Picks in die andere Richtung. Tyler Myers für 2 Picks von Vancouver nach Dallas. Ja, und dann mal schauen, was eben im Laufe des Tages noch passiert und ob vielleicht dann doch einmal James Duffy sagen kann, oh, hier wechselt Shea Weber in die eine Richtung und PK Subban in die andere Richtung.
The trade is one for one. Der legendäre Tweet von Bob McKenzie.
Genau, das war Larsson und Hall damals, oder?
Genau, ja, richtig. Genau. Ja, aber so einen dicken Trade sehen, glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil wie gesagt, das Problem ist einfach, dass es viel mehr potenzielle Käufer als Verkäufer gibt, weil die NHL halt so ausgeglichen ist, dass es halt, ja, es gibt ein paar Top-Teams und ein paar Schrott-Teams, aber es gibt einen riesengroßen Mittelbau. Du hattest gestern, ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr aktualisiert, aber gestern hattest du 23 Teams, die entweder auf einem Playoff-Platz stehen oder maximal 6 Punkte dahinter sind. Dann bleibt nicht mehr so viel, dann bleiben nicht mehr so viele Teams, die was abzugeben haben, ne?
So viel zur NHL Trades Deadline. Wir werden natürlich dann am Montag in den Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes auch nochmal zurückblicken, ob es vielleicht dann so ein Top-Trade dann auch.
Trade Deadline Flop. Ne? Zumindest Arbeitstitel, sag ich mal. Ne? Mal gucken. Aber vielleicht passiert ja noch was Großes. Wir werden sehen.
Vielleicht gibt es ja auch einen klaren Verlierer, ne, unter den Teams oder einen klaren Gewinner unter den Teams und dann wäre das ja auch was für die Tops und Flops.
Ne? Absolut.
Gut, dann schauen wir ins deutsche Eishockey und hatten ja das Interview von Christian Künast bei Magenta Sport. Sascha Bandermann hat das Interview geführt und wir haben es ein bisschen angerissen in den 10 Minuten Eishockey, wollten dann ein bisschen ausführlicher auch nochmal drüber sprechen. Also es war schon so, dass Künast selbstkritisch war, wobei ich auch sagen muss, so eine richtige Quintessenz ist dann auch nicht rausgekommen oder so ein Ergebnis, ja. Okay, was macht man jetzt anders? Ist natürlich auch nicht so einfach, muss man sagen, aber ja, viele Dinge angesprochen, Lösungen präsentiert, jetzt in dem Fall nicht. Geht vielleicht nee, auch nicht.
Es ging halt viel so um Kleinigkeiten. Dass man zum Beispiel gesagt hat, wir haben uns in der Vorbereitung ein bisschen so auf die Trainer fokussiert, wir hätten vielleicht das Team auch mal zusammenholen können für ein, zwei Tage, sei es nur irgendwie digital, wie auch immer, weil das ja nicht so einfach ist mit Leuten, die in Nordamerika sind. Aber das hätte man vielleicht machen können. Dann war Harry Kreis ja selber nicht im olympischen Dorf. Ne? Da haben halt die Athleten gelebt und Kreis und das Trainerteam waren außerhalb. Und Künast sagt halt, das ist eine seiner größten Stärken, halt die Kommunikation. Und wenn er nicht nah dran ist an dem Team, ja, er ist dann jeden Tag schon zum Mittagessen dahin gefahren. Sie haben sich natürlich beim Training gesehen und irgendwie sonstige Besprechungen und so, ist ja nicht so, als wäre der jetzt völlig abgekoppelt von dem Team gewesen, aber er war halt nicht wie bei einer WM direkt nah dran und das war ja auch ein Fehler gewesen. Dann ging es um Sachen wie Kabinenbranding, dass da irgendwie die Kabine nicht quasi schön genug hergerichtet war, dann ja, Essen könnte man auch irgendwie besser machen, also viele so Kleinigkeiten, ob das jetzt dann immer wirklich daran liegt, dass es nicht gelaufen ist, lasse ich jetzt mal dahingestellt sein, aber zumindest wurden diese Punkte angesprochen und auch angesprochen wurde halt diese deutliche Kritik von Leon Dreiseitel. Der hat ein Interview gegeben bei Sport1 vor ein paar Tagen, wo er auch schon deutlich gesagt hat, die Spieler haben zu wenig gerissen, aber auch von den Trainern hätte mehr kommen müssen. Und Künast hat in dem Interview jetzt auch erzählt, dass er sich selber noch mit Dreiseitel sehr lange unterhalten hätte und Dreiseitel da überhaupt kein Blatt vor den Mund genommen hätte, sondern wirklich ganz klar die Fehler angesprochen hätte. Mal sehen, was daraus die Konsequenz ist, weil du hast es ja gerade schon gesagt. irgendwie scheint es aktuell keine zu geben. Und man muss das Rad ja vielleicht auch ein bisschen größer drehen, weil schon Olympia 22 war ein Reinfall. Auch da gab es damals so, ja, war die Orga nicht gut und bla bla bla. 24, das klare Aus bei der WM gegen die Schweiz. 25, eine ganz schwache WM gespielt. Und jetzt, finde ich, ist Platz 6 auch geschönt. Weil Deutschland war nicht die sechstbeste Mannschaft dieses Turniers. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie geht's denn da weiter? Also wackeln vielleicht auch die Schüler von Harry Kreis oder Christian Kühners selber? Was ist denn, wenn die WM 26 in der Schweiz wieder nicht funktioniert? Gehst du trotzdem mit diesem Duo dann in die WM 27 rein, die ja nicht ganz unwichtig ist als Heim-WM? Keine Ahnung.
Vor allem jetzt auch nochmal zu dem Thema Platz 6 und dann auch der Aussage von Kühners, von der, was die Spielweise anbelangt, ja, wie die Mannschaft gespielt hat. Also seine Aussage war ja auch, wir suchen unsere Identität, und er hat gesagt, wir können spielerisch glänzen, aber wir können es nicht immer. Und das ist ja völlig klar, aber diese Diskussion, wie man Eishockey spielen sollte, finde ich, die kommt ein bisschen, also die kommt entweder spät, beziehungsweise das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, dass auch gute Mannschaften nicht, ja, nur noch über Scheibenkontrolle kommen und eben, das kann Conor McDavid, dass er sich hinten die Scheibe abholt und die Scheibe nach vorne transportiert, aber das kann einfach nicht jeder, und auch gute Mannschaften spielen einfaches, klares Eishockey, ne, und bringen die Scheibe tief teilweise und gehen da hinterher. Die Florida Panthers haben in den letzten beiden Jahren mit dieser Spielweise, also vor allem im Forecheck Scheiben gewinnen, im geradlinig spielen, haben sie zweimal den Stanley Cup gewonnen. Und da dann zu sagen, das ist so irgendwie so die neue Erkenntnis, dass man vielleicht dann irgendwie dann auch als deutsche Mannschaft erstmal defensiv spielen sollte, beziehungsweise arbeiten sollte. Ich meine, alle Mannschaften, auch die spielerisch besser sind, arbeiten erstmal. Hast du die Kanadier über das ganze Turnier gehört bei den Olympischen Spielen? Es ging immer drum, vor allem von Crosby natürlich, ja, defensive Struktur. Und du kannst noch so ein Superstar sein, erstmal die Beine nach hinten bewegen. Und dann natürlich ist trotzdem die Frage, wie ist die Konstellation in dieser Mannschaft, weil schon zu merken war, dass die Mannschaften von denen natürlich, die Spieler, von denen viel erwartet wird, wie ein Dreiseitel, wie ein Stützler, wie ein Petaka, wie ein Seider, natürlich auch versucht haben, das dann irgendwie, ja, zu zeigen und auch die Verantwortung zu übernehmen und teilweise aber dabei dann vielleicht auch mal einen Fehler gemacht haben, Scheibe verloren haben und dann war es halt hinten und anfällig für Konter. Und das war ja das große Problem gegen die Slowakei, dass sie sich die Konter eingefangen haben. Und
weil sie zu hektisch geworden sind. Genau, weil sie nach dem 0-1 sofort hektisch geworden sind, anstatt irgendwie bis zur 50. Minute zu sagen, wir spielen erstmal so weiter und gucken, was passiert. Das haben sie irgendwie Panik bekommen. Dann hat Moritz Seider ja selber mal gesagt, wir haben es mit der Brechstange versucht und sind die ganze Zeit ausgekontert worden. Und das war ja im zweiten Drittel verheerend. Wir wollen jetzt keine Spiele nacherzählen, die ein paar Wochen her sind, ist auch klar. Aber das war nur so ein Beispiel. Nur was mich an dieser ganzen Diskussion stört, ist, dass jetzt so getan wird, als müsste eine Eishockey-Mannschaft immer konstant gleich spielen. Das ist doch auch sonst nicht so. Also natürlich spielt doch eine Reihe, in deren Leon Dreisaitl ist, in deren Tim Stützle ist, in deren JJ Peterka ist. Natürlich spielt die anderes Eishockey als eine vierte Reihe, wo es dann eher wirklich ums Verteidigen geht. Deshalb fand ich das so komisch, als müssten jetzt alle Reihen so komplett gleich spielen. Ja, ich verstehe grundsätzlich den Ansatz, dass man vielleicht ein bisschen zu sehr gedacht hat, wir haben jetzt hier die goldene Generation und können alles spielerisch lösen. Das kann natürlich nicht sein, weil die Basis gerade für eine deutsche Eishockey-Nationalmannschaft muss immer die Defensive und immer die Arbeit sein, bevor dann irgendwie Finesse dazukommt. Aber so ganz darauf verzichten, du kannst jetzt auch einen Dreiseitel um Schütze nicht sagen, spielt mal bitte totales Außenseiter-Eishockey und spielt die Scheibe nur tief und rennt hinterher. Die sind doch spielerisch gut, also müssen die da auch ihren Stärken entsprechend eingesetzt werden.
Ja. Eiszeitverteilung war natürlich auch ein Thema. Ja, also hätten vielleicht manche Spieler ein bisschen mehr Eiszeit bekommen müssen. Interessant fand ich auch Stachowiak, da ging es dann um die Verletzung bei Stachowiak oder dass er angeschlagen war und nicht das Eishockey spielen konnte, das man von ihm kennt. Andererseits ist er halt auch gegen Lettland dann, nachdem er eine Strafe genommen hat, gar nicht mehr aufs Eis gekommen. Ja. Also glaube ich nicht, dass ihn die Verletzung dann bei der Strafe da irgendwie behindert hat oder dann nach der Strafe behindert hat. Sondern, also ich habe das schon so gelesen, dass es einfach auch eine Konsequenz aus der Strafe war.
Absolut. Ja, und so ein Justin Schütz hat keine Sekunde Eis gesehen, obwohl er zweimal mit auf der Bank saß, ne? Und dann so ein Corbinian Geibel, ein anderer ja gar nicht. Also haben wir oft und lange jetzt auch schon drüber gesprochen, das war halt nicht glücklich, ne? Weil das halt auch irgendwie dafür gesorgt hat, dass du so mit den zwei Teams hast. Ne?
Ich fand ganz interessant, wie oft Kühners die Schweizer als positives Beispiel genannt hat und ihnen gesagt hat, ja, die haben was gestohlen von uns, ungefähr diese Identität. Ja, ich meine, gestohlen haben sie nichts, sondern die spielen halt einfach modernes Eishockey und funktionieren als Mannschaft. Klar haben die auch bei Weltmeisterschaften oft ihre NHLer mit dabei, weil es da war nochmal ein anderes, ja, das war nochmal in der Schweiz nochmal anders, ne? Also die versuchen unbedingt dann eben zur Weltmeisterschaft zu kommen, koste es, was es wolle, und spielen dann eben auch. Und dann hast du diese Mannschaft ja fast so, wie sie bei Olympia war, dann eben bei den letzten Weltmeisterschaften auch zusammen gehabt. Was man auch sagen muss.
Natürlich auch das Glück, dass sie sehr oft in NHL-Teams spielen, die nicht in Playoffs sind, ne? Also wenn du Jersey jetzt einen riesen Lauf hätte und seit Jahren in die Playoffs gekommen gekommen wäre oder Nashville, dann hätte die Schweizer Mannschaft bei Weltmeisterschaften auch anders ausgesehen.
Das stimmt, genau. Da ist auch ein bisschen Glück dabei. Diese Aussage, dass die Schweizer die Importstellen vermehrt haben, das finde ich komisch. Also, dass da jetzt mehr Wettbewerb ist und auch wie man als junger Spieler in die Liga kommt. Klar ist dann, also ich verstehe das schon, dass man sich als junger Spieler auch aufdrängen muss, um in die Liga zu kommen, aber es ist einfach nicht so leicht bei 9+2 Imports. Und ich habe jetzt dann nach dem Interview auch nochmal nachgezählt, also so um die drei Flaggen, zwei Flaggenspieler gibt es dann auch in jedem Team. Also du hast dann halt oft mal 13, 14 Kaderplätze, die schon besetzt sind. Dann hast du noch 4, 5 arrivierte deutsche Spieler und dann wird es halt schon schwierig, ne? Sich da dann eben als junger Spieler Eiszeit zu erkämpfen.
Total. Und ich fand dieses Beispiel aus der Schweiz auch ein bisschen komisch, weil ja, die Schweizer haben erhöht. Die hatten ja jahrelang nur 4 Ausländer in der Liga, jetzt haben sie 6. Aber also natürlich, ich glaube, der positive Nebeneffekt ist, dass dann mehr Qualität in die Liga kommt und die Schweizer sich mehr anstrengen müssen. Aber das war ja nicht die grundsätzliche Intention dieser Geschichte. Also jetzt hat ja niemand in der Schweiz gesagt, wir müssen besser werden und holen es bei Ausländer pro Team rein. Sondern die Idee dahinter war ja, diese explodierten Gehälter der Schweizer Spieler irgendwie ein bisschen runterzukriegen, weil die halt mehr Geld verdienen als die ausländischen Spieler, außer sind absolute Top-Leute. Und das hat man damit geschafft, dass man quasi eine 5. und 6. Stelle für ausländische Spieler geschaffen hat, die weniger Geld verdienen, und so spart man insgesamt Geld. Das war die einzige Intention dahinter, dass es den positiven Nebeneffekt hat, dass vielleicht auch dann das Niveau der Liga insgesamt ein bisschen besser geworden ist. Okay, will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber ich fand es so ein bisschen komisch nach dem Motto, ja, die Schweizer haben alles richtig gemacht, die haben jetzt 6 Ausländer und deswegen eine bessere Liga, und das war auch die Idee dahinter. Nee, das war nicht die Idee dahinter. Und das ist ja auch die Frage, was bedeutet das denn für Deutschland? Soll man also jetzt die Ausländerstellen auch auf 6 reduzieren? Sehe ich ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube, dass dann einfach die Qualität fehlt. Also du siehst ja schon, wie du gerade richtig sagst, wie viele 2-Flaggenspieler da unterwegs sind. Und so, und dann, wenn du jetzt nochmal 3 pro Team weniger hättest, reden wir ja über knapp 50 Spieler, mal ganz grob gesagt. Siehst du nochmal wirklich 50 deutsche Spieler, die auf DEL-Niveau spielen können, die es aktuell nicht tun? Schwierig.
Aktuell nicht, nee, aber also die Frage ist halt einfach auch, was machst du mit der Liga? Nimmst du dann vielleicht das Niveau der Liga insgesamt ein bisschen runter, um deutschen Spielern die Möglichkeit zu geben, da zu spielen? Ich muss auch sagen, aktuell Topscorer in der DEL ist Evan Barrett. Der spielt natürlich in dieser Liga wirklich überragend. Dem schaue ich gern zu. Aber der war halt davor ein Punkt pro Spiel, Spieler in der ECHL. Und das ist halt die 3. Kategorie in Nordamerika hinter NHL und AHL. Und das sind halt die Spieler, die glänzen in der DEL. Also natürlich sieht das dann gut aus und es macht Spaß. Und die Liga ist super. Ich freue mich heute, dass ich nach Nürnberg fahre. Nürnberg gegen Berlin. Das ist spannend.
Für sich genommen ist das eine Top-Liga.
Logisch. Das Stadion ist ausverkauft. Wir haben mehrere Teams, die 5-stellig im Schnitt haben. Wir haben 5.000 bis 6.000 teilweise bei weiteren Teams. Es macht Spaß. Diese Stimmung in der Bude. Es ist unterhaltsam. Das Produkt, wenn man so will, ist ja gut. Aber unter dem Strich hat man halt bei den Olympischen Spielen auch gesehen, wenn Spieler aus anderen europäischen Ligen kommen, wenn der Quervergleich dann zugunsten der anderen Länder ist, dann kann auch irgendwas nicht stimmen. Und das war gerade das Ding halt gegen die Slowakei. Wir haben es vorher auch durchdekliniert. Die Topspieler, da sollte Deutschland den Vorteil haben. Also Dreiseitel vor Slavkovski, Seider vor Nemetz, Stützle vor Dvorsky, was auch immer. Dann hast du Peterka auch noch mit dabei vor Tatar, keine Ahnung. Ja? Und dann musst du halt sagen, okay, dann eigentlich geht es dann darum, wer spielt als Mannschaft besser, ja, und wer schafft es auch, die anderen besser zu integrieren. Und das war dann grob gesagt einer der Unterschiede im Vergleich zur Slowakei. Und dann sprechen und wir nicht darüber.
Auch die Tiefe, ne?
Ja,
Tiefe, genau. Ne? Also in der Spitze war Deutschland besser, in der Tiefe nicht. Ne? Das muss man dann auch klar sagen. Das war ja, selbst gegen Dänemark war das ja eher ein glücklicher Sieg, muss man sagen. Ne?
Unter dem Strich in der Weltrangliste Deutschland bei den Männern und bei den Frauen 7. Auch da würde ich sagen, also bei den Frauen ist es genau das, was sie sind. Ja, 7. Also sie sind nicht in den Top 5 und Schweden, also kommt jetzt auch noch mit dazu, also sie sind hinter diesen Top 6 auf dem besten Platz. 7. Das passt. Natürlich auch noch ohne Russland gerechnet. Bei den Männern genauso gerechnet ohne Russland. Aber bei den Männern würde ich sagen, Kanada, USA, Schweden, Finnland, Tschechien, Schweiz. Jetzt Slowakei haben sie auch verloren. Gegen Lettland haben sie verloren. Also da ist dieses 7, es ist auch ohne Russland, ist noch, finde ich, vielleicht ein bisschen zu positiv.
Ja, schmeichelt den ehrlich gesagt. Und wenn wir nochmal auf das Thema mehr deutsche Spieler zurückkommen. Ich meine, die Sache ist doch, es braucht einfach insgesamt mehr Eishockeyspieler in Deutschland. Das ist doch die Sache. Und je mehr es sind, desto mehr Gute wird es auch geben. Das ist ein einfaches Rechenbeispiel. Ne? Und da, finde ich, müsste der DEB ansetzen. Mehr Spieler aufs Eis zu kriegen, mehr bei der Politik und bei Städten, Kommunen, Ländern, was auch immer, Lobby machen für mehr Eishallen. Trainer viel mehr ausbilden. Altes Problem, guck in die DEL, guck in die DEL 2, wo sind denn da wirklich deutsche Trainer? Erst recht nicht bei Topmannschaften. Ne? Also ja, in der DEL 2 gibt es jetzt mal welche, aber in der DEL, da vermisse ich sie ehrlich gesagt. Ne? Und das ist auch so eine Sache. Und im Jugendeishockey das Gleiche. Wie viele Vereine gibt es, die aktuell Wartelisten haben, weil sie die ganzen Kinder, die Bock haben, Eishockey zu spielen, gar nicht mehr aufnehmen können, weil es einfach zu wenig Eisflächen gibt. Da aber den Grundlagen, klar, ist immer auch so einfach gesagt von hier aus, ne? Das ist auch wirklich eine harte Arbeit, aber da muss man ansetzen. Ob dann mal ein Turnier daneben geht oder mal ein Turnier positiv läuft, wie dann, weiß ich nicht, die WM 23, wo du ja auch über das gesamte Turnier nicht die zweitbeste Mannschaft warst, erinnere dich an diese 1-6 Klatschen da in der Vorrunde gegen USA und Schweden und sowas, ne? Aber trotzdem, das war jetzt keine unverdiente Silbermedaille, will ich das gar nicht sagen, aber das hat natürlich trotzdem nicht gesagt, dass Deutschland in dem Moment die zweitbeste Eishockey-Nation der Welt ist, ne? Sondern WMs können mal so laufen, gerade in so K.O.-Spielen, aber du musst an den Grundlagen halt viel, viel mehr arbeiten. Und da vermisse ich auch ein bisschen was vom Verband, weil es dann raucht, wenn wir über die Frauen reden, wenn es so darum geht, wie schaffen wir es, dass die Bundesliga größer wird, dass mehr große Vereine sich irgendwie bei den Frauen engagieren, heißt immer, ja, wir können sie ja nicht zwingen. Ja, aber das ist doch kein Argument, oder? Wir können sie ja nicht zwingen. Das heißt ja eigentlich, wir sind völlig machtlos und gucken nur zu.
Also ich würde es auch von Ergebnissen ein bisschen lösen, auf jeden Fall. Also ich würde auch jetzt nicht da vom 6. Platz dann irgendwie sprechen nach diesen Olympischen Spielen, sondern es war Viertelfinale und dann muss man in dem Fall nochmal konkret schauen, wie wäre der Weg weitergegangen. Und das war einfach das leichteste Viertelfinale, ne? Nicht nur auf dem Papier, sondern es war einfach das leichteste Viertelfinale.
Und schon die leichte Gruppe vorher. Und,
genau,
auch schon.
Genau, da auch wieder, ja, da hat sich Deutschland auch natürlich diese Gruppe erarbeitet, weil es nach Weltranglistenpositionen, es wurde nicht ausgelost, sondern es wurde nach Weltranglistenpositionen festgelegt. Aber trotzdem, ja, die Gruppe mit irgendwie, wenn du die Schweiz gewesen wärst, hast du ja gegen Kanada und gegen Tschechien gespielt. Dann und dann, wenn dann du gegen Finnland. Genau, ja, aber gegen gut, die Schweiz hat gegen Finnland bis kurz vor Schluss geführt. Das muss man schon irgendwie dann auch in diese Bilanz damit einrechnen. Und
genau,
eben
dieser, ich finde auch, jetzt irgendwie zu sagen, wir sind Sechster geworden, das wird irgendwie der Wahrheit nicht gerecht.
Ja, genau. Und trotzdem kann es auch mal sein, dass du wie eben letztes Jahr ein Viertelfinale knapp verpasst. Das ist auf jeden Fall möglich, dass du halt irgendwie zwei, drei klar bessere Mannschaften in der Gruppe hast oder zwei klar bessere Mannschaften, eine, die in dem Fall besser ist und ein 50-50-Spiel, dass du dann wie in dem Fall gegen Dänemark verlierst. Das kann passieren, aber genauso gut kann es auch mal passieren, dass du wieder ein Viertelfinale gewinnst. Aber ich bin da völlig bei dir. Es geht ja um die Strukturen, die geschaffen werden müssen, um langfristig dann eben den Erfolg zu haben.
Ja, und du hast, wenn wir jetzt mal auf die nächste WM gucken, hast du natürlich auch wieder das Glück, dass du eigentlich nur zwei echte Top-Teams hast. Du spielst gegen Finnland und gegen die USA. Klar, die Schweizer als Gastgeber und als immer starkes WM-Team kann man mittlerweile fast dazu rechnen. Aber wenn wir von früheren Weltmeisterschaften mit Russland davon ausgegangen sind, dass es 6 Top-Teams gibt und du in der Regel immer 2 davon in deiner, 3 davon in deiner Gruppe hast, jetzt hast du wieder nur 2. Ne? Also da könnte man schon was reißen. Da hast du natürlich auch andere unangenehme Teams, wie halt Lettland. Auch gegen Österreich gewinnst du nicht im Vorbeigehen. Ja, Großbritannien, Ungarn, das sind absolute Pflichtsiege. Aber ich sehe auch noch längst nicht garantiert, dass Deutschland bei der nächsten Weltmeisterschaft wieder ins Viertelfinale kommst, obwohl du nur 2 richtige Top-Teams plus die Schweiz dabei hast.
Ja, aber da musst du halt, wenn du sagst, unterm Strich waren die 3 Mannschaften zuletzt immer besser, ne? Auch die Schweiz, die würde ich dann eher nach oben rechnen, da musst du halt, ja, Lettland, Österreich musst du einfach hinter dir lassen und dann Ungarn,
ja, Großbritannien. Ja, das muss auch der Anspruch sein,
ja, das,
oder?
Ja, klar muss es der Anspruch sein, aber wir haben es ja gesehen, so ein Spiel gegen Lettland kannst du halt auch mal verlieren, haben sie ja jetzt erst bei diesen Olympischen Spielen und gegen Österreich, ja, kannst du dann in so einem Spiel auch mal verlieren. Insofern ist es keinesfalls gegeben, dass sich Deutschland fürs Viertelfinale qualifiziert.
So ist das. So, dann kommen wir mal zu dem Turnier, was jetzt noch stattfindet, nämlich die Paralympics beginnen, ja. Morgen beginnt auch das Paralympische Eishockey-Turnier und Deutschland ist erstmals seit 2006 wieder dabei. Also wir hatten ja dieses Jahr die Situation, dass sowohl Männer als auch Frauen und das Parateam alle 3 zu Olympischen Spielen fahren. Das gab es überhaupt schon mal? Also auf jeden Fall lange nicht mehr. Und ja, es wird aber auch nicht einfach. 8 Teams sind dabei. Deutschland spielt in der Vorrunde gegen China, die USA und Italien. Und da sind schon mal 2 Teams bei, die zu den absoluten Top-Teams gerechnet werden. Also natürlich USA und Kanada, das wird wahrscheinlich wieder das Finale sein. Aber auch China hat sich wirklich da weiterentwickelt. Das gilt auch so als Top-Team. Und die Deutschen sagen auch schon, ja, da sind wir wahrscheinlich absoluter klarer Außenseiter. Und es gibt einen großen Text in der bei der Sportshow auf der Homepage. Und dann heißt auch, man müsste eigentlich gegen die USA und China jeweils mit hohen Niederlagen rechnen. Und da muss man dann irgendwie gucken, dass man es gegen die Italiener macht. Wobei die im Parahockey deutlich stärker sind, als sie das im Fußgänger-Eishockey, wie es da bezeichnet wird, sind. Also das wird, glaube ich, ein sehr schwieriges Turnier für die deutsche Mannschaft, aber es ist natürlich generell ein Erfolg, überhaupt mal dabei zu sein.
2006 waren tatsächlich auch alle drei mit dabei, also auch ja. Männer, Frauen und eben dann die Para-Hockey-Nationalmannschaft. Qualifiziert hat man sich ja über die Weltmeisterschaft, war dann auch schon überraschend zu dem Zeitpunkt, die Slowakei geschlagen. Ja, und jetzt machen von dieser Delegation, die bei den Paralympics mit dabei ist, eben auch 17 Para-Eishockey-Spieler einen großen Anteil aus deutscher Sicht. Es gibt in dem Fall, das ist speziell beim Para-Eishockey, keine separaten Turniere für Männer und Frauen. Das heißt, du kannst als Frau bei den Männern mitspielen, ist in dem Fall aber nur zweimal so. Ne? Eine Japanerin mit Fukunishi Akari und eine Slowakin, Michaela Hosakova, die spielen mit. Ansonsten sind es Männerteams.
Genau, also offiziell ist das halt Mixteams, aber die Realität sieht natürlich so aus, dass es zu 99% Männer sind. Ne? Finde ich ein bisschen schade, weil also klar ist natürlich auch die Frage, wie verbreitet ist der Sport weltweit? Also klar, in Kanada, USA könntest du wahrscheinlich mehrere Teams aufstellen, auch mit paraspielenden Frauen. In anderen Ländern wird es schwieriger, aber es muss natürlich auch das Ziel der ganzen Sportart sein, dass man zumindest mal ein Turnier hinkriegt. Ne? Und ja, vielleicht wird es ja irgendwann passieren, jetzt bei Olympia, wie gesagt, nicht. Gucken wir mal kurz auf die deutsche Mannschaft. Kopf des Teams ist immer noch Jörg Wedde. Also wer sich ein bisschen über Jahre mit Para-Eishockey beschäftigt hat, wird diesen Namen schon häufiger gehört oder gelesen haben. Und der Mann ist schon 60 Jahre alt und spielt trotzdem noch mit echt ganz großem Respekt. Ist seit Jahrzehnten eins der Gesichter der Nationalmannschaft, wird auch die Fahne tragen. Und ja, generell ist das ein bisschen ein älteres Team. Wobei man sagen muss, Injano Bussmann ist auch ein 18-Jähriger dabei. Der war noch gar nicht geboren, als zuletzt Deutschland bei Paralympischen Spielen dabei war. Und auf der Trainerposition gab es zumindest mehrere Wechsel. Also es waren ja jahrelang Andreas Bocorni und Michael Grosinski. Dann hat aber schon der Norweger Ole Thomas Sundstol bei der WM, wo der sich dann für Paralympics qualifiziert wurde, war der dabei. Aber seit November ist jetzt Peter Willmann der Coach. Da gab es also relativ viele Wechsel. Mal sehen, was es so bringt. Aber wie gesagt, Deutschland ist eh ganz, ganz klare Außenseiter in dem Turnier.
Ja, du hast es gerade gesagt, Jörg Wedde trägt die Fahne bei der Eröffnungsfeier. Die wird ja in der Arena in Verona stattfinden. Deutschland wird da aber nicht teilnehmen. Also wird ein Video eingeblendet, denn bei den Paralympics sind ja jetzt auch wieder russische Sportlerinnen und Sportler auch in Teamwettbewerben zugelassen und auch für Russland, also auch die russische Flagge wird da wieder wehen. Und da gibt es einige Verbände, die das eben boykottieren, beziehungsweise dann eben der Eröffnungsfeier fernbleiben, darunter eben auch die deutsche Delegation. Und auch beim Para-Hockey müssen wir über Strukturen und Eiszeiten und auch Förderung sprechen, denn es ist tatsächlich so, dass die teilweise um 22.30 Uhr aufs Eis gehen, wenn ich mit meiner Hobbymannschaft aufs Eis gehe, also wenn sozusagen wo halt noch übrig ist, so ungefähr, und dann einfach da auch schlecht gefördert werden. Es gibt bei der Stiftung Deutsche Sporthilfe ja so drei Gruppen und die waren jetzt die Eishockey, die Para-Hockeyspieler waren bis zuletzt in der am wenigsten geförderten Gruppe, also im Talentteam, so wird das genannt. 75 Euro gibt es da im Monat, also mittlerweile sind sie aufgerückt.
Kannst du nicht was von machen, ne?
Ja, es ist Wahnsinn. Also es gibt das Top-Team, 800 Euro monatlich, es gibt das Potenzialteam, 700 Euro monatlich so grob und eben dieses Talentteam. Und Deutschland hat aber jetzt auch erst vor wenigen Wochen erfahren, dass die aufgerückt haben und ein bisschen mehr Geld bekommen. Und das ist natürlich, wenn du Urlaub nehmen willst für sowas, ne, oder wenn du dir auch vorher überlegst, wie kriege ich das Ganze bewerkstelligt, ist natürlich auch ungünstig, kurz vor so einem Turnier eben dann erst zu erfahren, dass ich zumindest ein bisschen mehr Geld bekomme. Und Wedde hat auch gesagt, das ist zum ersten Mal überhaupt, dass sie mehr als diese 75 Euro bekommen. Dann, wie viele Paraathletinnen und Paraathleten sind überhaupt drin in der Stiftung Deutsche Sporthilfe? Wie viele werden unterstützt? Wie sichtbar ist die Sportart dann auch jetzt und sind die Sportarten und sind die Wettbewerbe, wenn es dann losgeht. Insgesamt Inklusion, ja, wie kommst du überhaupt zur Arena in Verona hin? Kommst du mit meinem Rollstuhl überhaupt hin? Das sind alles so Themen, die natürlich dann auch jetzt wichtig sind in dieser Zeit, wenn die Paralympics stattfinden. Und die große Frage ist, ob jetzt sich das auch im Sport zeigt, dass wir beim Thema Inklusion hoffentlich ein bisschen weiter vorangekommen sind in den nächsten Tagen.
Also wir sehen es ja allein schon, dass viele Para-Teams gar nicht erst gegründet werden können, weil die jeweilige Eishalle das überhaupt nicht hergibt. Wenn es da zum Beispiel eine Stufe gibt von der Bande, dann kommen die mit dem Schlitten ja sehr schwer darüber. Also du brauchst ja für Para-Eishockey zumindest baulich, zumindest ein paar Veränderungen. Und da sind ganz viele Hallen erst gar nicht für ausgerichtet. Deshalb gibt es natürlich auch ganz wenige Teams nur in Deutschland. Also auch die Bundesliga, die besteht aus 5 Teams. Die wird auch gar nicht vom DEB organisiert. Das ist eine eigene Organisation. Und ja, wenn wir mal gucken, also in diesem gerade schon erwähnten Sportschau-Text wird schon Beispiel erwähnt, dass der Meister aus Hannover genau einmal die Woche trainieren kann und das halt ganz spät abends, wie du gerade schon angesprochen hast. Also natürlich hat das überhaupt gar nichts mit Profisport zu tun und ich will den Sportlerinnen und Sportlern da überhaupt nichts wegnehmen, weil die selber alles dafür geben und sich wirklich fit halten und so viel wie möglich machen. Aber es ist halt sehr wenig möglich, weil halt, wie gesagt, teilweise die baulichen Voraussetzungen gar nicht stimmen, weil das Finanzielle nicht stimmt und weil halt die grundsätzliche Struktur nicht stimmt. Deshalb ist es ein Riesenerfolg, dass die deutsche Mannschaft überhaupt dabei ist bei den Paralympics und ihr könnt die Spiele auch im Stream sehen, bei diversen Sendern. Also guckt ihr euch mal an. Ich habe selber schon Parahockey gesehen und ich finde es echt spektakulär. Ich frage mich manchmal, ob man vielleicht, ob die Eisfläche ein bisschen groß ist, ehrlich gesagt, dafür. Aber gut, du kannst ja nicht einfach die Eisfläche nochmal verkleinern mit den Banden und sowas. So muss so gespielt werden. Aber da ist richtig Action drin. Da ist auch extremes Körperspiel drin. Da wird richtig gecheckt und sowas. Ne? Und die Schüsse sind natürlich trotzdem gut. Und na, also ich gucke mir das sogar relativ gerne an und werde auf jeden Fall jetzt auch bei den Paralympics hin und wieder mal einschalten, wenn ich Zeit habe.
Wenn du gesagt hast, die baulichen Voraussetzungen jetzt auch in den Stadien, das muss man sich auch vor Augen führen. Kannst du da überhaupt mit dem Schlitten eben von der Bank aufs Eis ohne Probleme? Genau. Und das Zweite ist, sind die Banden transparent? Denn normalerweise sitzen ja dann die Spieler draußen und schauen zu und dann muss natürlich die Bande transparent, da musst du durchschauen können, um zu sehen, was passiert und wann wird gewechselt. Und oft ist es dann tatsächlich so, dass eben die Spieler an der Seite der Eisfläche eben warten für ihre Wechsel, weil es eben sonst gar keine andere Möglichkeit gibt, eben zu wechseln.
Absolut. Ja, wie gesagt, das stimmt auf mehreren Ebenen nicht, was die Voraussetzung angeht. Und ja, vielleicht kann ja so ein paralympisches Turnier dann auch ein bisschen dafür sorgen. Aber ich glaube, der Wunsch ist, ja, ich glaube, er wird nicht erfüllt. Das muss man leider so klar sagen.
Aber schauen sollte man das als Eishockey-Fan. Und für Deutschland geht's los am Samstag, 13.35 Uhr, erstes Spiel also gegen China. Dann zwei Tage später gegen die USA und dann Back-to-Back am Montag dann und am Dienstag gegen die USA und gegen Italien. Das war unser Blick in die NHL zur Trade Deadline, zum DEB und eben zum Parahockey. Und noch einmal der Hinweis, wenn ihr täglich ein bisschen Hockey hören wollt, geht das über steady.de/bisschenhockey, die 10 Minuten Eishockey. Da beschäftigen wir uns eben tagtäglich unter der Woche damit, was so im Eishockey passiert. Danke an Bernd Schwickerath.
Danke an Christoph Fetzer.
Danke fürs Zuhören.